Okay, Psalm 57. Dem Vorsänger. Verdorb nicht. Von David. Ein
Mikt.
Verdorben. Was schlecht machen?
Also kaputt machen.
Nee. Wenn was verdorbt, dann wird es faulig.
Schlecht wird, je nachdem, was ein Mensch mit Auge ist, dann hinsiechen oder.
Wenn ich bete zu Gott, verdirb nicht, dann so wie lass nicht zu, dass das kaputt geht, sondern dass es heilt. So. Verdirb nicht von dem David. Das ist anscheinend eine bestimmte Melodie, weil die nächsten drei Zeilen ist immer dieses Verdirb nicht. Das ist eine bestimmte Melodie, die genommen wurde für den Text. Von David ein Miktam. Entschuldigung, als er vor Saul in die Höhle floh. Du weißt jetzt nicht, welche Höhle damit gemeint ist. Entweder das, wo er sich verrückt stellt und dann in die Höhle, in die Höhlen flüchtet, wo er dann die 400 Leute trifft, seine neue Gruppe. Oder ob es die Höhle ist, wo Saul Kekkon geht, ne, wo die Leute sagen so, hey, jetzt ist deine Chance, bring ihn um. Und David mehrmals sagt so, hey, nein, das ist nicht meine Absicht. Ich werde Saul nicht umbringen, er ist der Gesegnete des Herrn. So, ich warte. Und geht heute um Lobpreis. Sei mir gnädig. Oh Gott, sei mir gnädig. Ich meine, David ist da in einer schlechten Situation und er hat ziemlich oft so angefangen. Guckt Psalm 56. Oh Gott, sei mir gnädig. Ich meine, die Gnade ist was, was man sich nicht verdienen kann, aber die Gnade ist was, was wir alle verdient haben. So, durch Jesus, ne? Die Gnade Gottes ist das, was wir nehmen sollen, das ist unser Anspruch. Wer die Gnade verwirft, verwirft Gott. Wer sich nicht ausstreckt nach der Gnade in seinem Leben, ist hochmütig, weil er meint, er kann es. Aber Gott weiß besser und er sagt, ja, ich gebe euch Gnade, weil ihr könnt es euch nicht verdienen, Gutes zu erwarten, so von mir, Frieden zu kriegen mit mir. Von daher bin ich gnädig, vom Herzen her demütig und milde. Und hier ist nur David in einer Situation, wo er einfach Hilfe braucht, wo er rauskommen möchte, beziehungsweise in dem Psalm bittet er gar nicht, dass er rauskommt aus der Situation. Aber das, worum er bittet, ist, dass Gott ihm gnädig ist. Dass Gott es gut mit ihm meint, dass Gott ein Geschenk für ihn hat, dass Gott ihn segnet. Ne? Und das ist ein gutes Gebet, weil das dürfen wir mit Freimütigkeit beten. Ne? Mein Gott, sei mir gnädig, denn bei dir birgt sich meine Seele und ich nehme Zuflucht unter dem Schatten deiner Flügel. Das ist dieses bekannte Bild, das immer wieder im Alten Testament auftaucht, so dieser Schatten deiner Flügel, wie diese Henne halt, die Glucke, die ihre Flügel über ihre Küken macht, um sie zu beschützen. Immer wenn du ein Küken hast, das in Not ist oder panisch ist, dann rennst du sofort zur Mama und die Mama, die Henne, sofort nimmt sie in Schutz. Wo mir halt auch immer diese Geschichte einfällt, die ich mal gelesen habe, was ich halt echt krass finde, so dass Hennen, nennt man die Glucken? Oder ja, ne? Dass die Mütter halt, wenn es brennt, in der Scheune zum Beispiel, dass die Küken sich unter die Flügel in Schutz nehmen, ne? Und das schon so oft passiert ist, dass nach dem Feuer die Henne total verkohlt ist, aber unten unter den Flügeln haben Küken überlebt. Ne? Das ist einfach ein ziemlich inniges Bild, das Gott hier gibt. Es ist ein Mutterherz, also ein Herz, das beschützt. Wilde Schweine sind nicht bösartig, ne, und lassen dich in Ruhe, haben Angst vor dir und scheuen irgendwelche anderen Menschen oder so. Ne, aber Mütter, ne, wenn sie Kinder haben, werden aggressiv, ne, und beschützen. So ist es oft in der Tierwelt. Vögel. Ne, du hast ganz normale Vögel, die piepsen rum und du siehst es am Baum und die lassen dich in Ruhe, du lässt sie in Ruhe. Ne, so ein, aber haben die Küken im Nest und du kommst dem zu nah, dann greifen die an. Ne? Und so geht's mit allen. Mütter sind sehr aggressive Wesen. Ne? Das ist bei den Tieren so, aber auch beim Menschen. So ein, ne? Alles verändert sich, wenn eine Frau eine Mutter wird. Ne? Und so ist es auch bei Gott. Er will, dass wir sicher sind. Und er hat dieses Herz und diese Leidenschaft und diese Energie dafür, uns zu beschützen. Ne? Und David ist hier und er kennt seinen Gott und er weiß, dein Herz ist es, mich zu beschützen. Und deswegen traut sich David auch, zu Gott zu kommen, ne, in seiner Angst, in seiner Not, in seiner Hilflosigkeit zu, und birgt sich bei Gott. Das ist Weisheit. Ich habe heute Sprüche gelesen. Ich habe überlegt, ob man mit Sprüche vielleicht parallel immer mal so ein bisschen, weil jetzt beim Psalm hier in dem Buch ist eigentlich immer das gleiche Thema. Ne, und es wird irgendwann, ja, wäre was Neues schön, ne? Aber Gott hat gesagt, nee, heute kommt der Fall nochmal, also gut. Ne? Aber bei den Sprüchen habe ich angefangen zu lesen und der Verfasser sagt halt so, hey, warum er die Sprüche überhaupt schreibt. Ne? Und zwar ist der Grund darum, könnt ihr selber heute nochmal im Bett nachlesen, Sprüche 1, so ein, dass wir Weisheit erfahren, weise werden. Und der Anfang aller Weisheit ist, Gott zu fürchten und gerade zu laufen, wohlgefällig zu laufen. Ne? In ihm zu sein, sagt Jesus. Aber das bedeutet im Grunde, wenn du in Jesus bist, du läufst sauber. Gottgefällig. Heilig. Ne? Also du hast dein Leben im Griff und umgestellt. Du läufst nicht mehr wie ohne Gott, sondern du läufst wie mit Gott. Ne? Und hier sitzt David und er ist ein sehr weiser Mann. Ich denke, Salomo hat sehr viel von ihm auch gelernt. Ich glaube nicht, dass Salomo seine ganze Weisheitserkenntnis nur von Gott hat. Sondern bei Salomo, wenn du durch Sprüche gehst, spiegelt sich sehr viel in den Psalmen. Also du siehst einfach so ein, er hat von seinem Vater gelernt. Er hat einen guten Vater in der Hinsicht. Und David ist ein sehr weiser Mann, er ist sehr gottesfürchtig und er versucht, Gott wirklich zu gefallen und einen geraden, gerechten Weg zu gehen. Von daher sagt er, Gott, bei dir birgt sich meine Seele. Und das, worum es wirklich geht, dafür, wofür Jesus gestorben ist, wenn jemand theologisch anders denkt, ist mir jetzt egal. Aber dafür, für was Jesus gestorben ist, das ist nicht unser Geist, unser Wissen, unsere Erkenntnis, und auch nicht unser Körper, unser physisches Dings, unsere Kraft, und auch nicht unser Herz, in dem er Wohnung genommen hat, sondern das, wofür Jesus gestorben ist und das, was ewig lebt, ist die Seele. Ne? Die Seele ist es, die ausschreit zu Gott und die sich sehnt nach dieser Gemeinschaft. Und die Seele ist es, die krank ist und die Seele durch die Sünde. Ne? Die Seele ist es, die nicht rankommt an Gott, wenn das hart Herz ist. Und unsere Seele ist es, die zu Gott schreit, und unsere Seele ist es, die sich bergen muss beim Schöpfer. Deswegen siehst du die Gottlosen, und die Psychologie kann ich helfen, und die Philosophien kann ich helfen, und die Religion kann ich helfen, und ein gutes Leben kann ich helfen, und Geld kann ich helfen, weil die Seele ist krank, und das Einzige, was die Seele heilt, heilig macht, ist, vor Gott zu stehen, in der Gemeinschaft mit ihm, das ist der Grund, warum Gott uns gemacht hat. Von daher ist das Weiseste, und jeder weise Mensch tut das auch, wenn man Schutz sucht, das bei Gott zu suchen. Ich meine, David hatte in dem Moment hier in seinem Leben nichts, außer eine Menge Stress und eine Menge Furcht und eine Menge Verfolgung. Ja. Das Einzige, was er wirklich hatte, war eine Verheißung von Gott und Gemeinschaft mit Gott. Das war's. Ansonsten war er nur in Not und im Suchen und im Fragen. Was sind, und ich kenne es bei mir, so viele Momente, wo ich große Fragezeichen habe und einfach warte, in so einem Wartemodus bin, wo ich einfach nicht weiterkomme, wo ich einfach das Gefühl habe, ich bleibe stehen und egal, wo ich mich ausstrecke und hingucke und suche, es hilft mir nicht. Ich bin wie gefangen und komme nicht raus. Ich bin wie gelähmt, weil die Last so schwer ist auf mir. Und in den Zeiten gibt es für mich nur eine Zuflucht und das ist Gott. Weil du kommst zu ihm und du findest Schutz unter seinen Flügeln. Und wer sich unter seinen Flügeln ausruht, der hat Freude und Frieden. Die Früchte des Heiligen Geistes. Und du kannst es sehen, Leute, die die Zuflucht verlassen von Gott und außerhalb dieser sicheren Flügel und dieser Burg, diese Festung, ne, wie David sie auch nennt, wer sich da außerhalb mit seinen Problemen, was es auch immer mag, so befindet, so der hat keine Freude. Ne. Der ist depressiv oder melancholisch oder verfällt in Selbstmitleid, ne, kraftlos, hilflos. Kein Grund, Danke zu sagen, Danke zu suchen. Warum? Weil der Feind von außen kommt und das Wetter von außen peitscht und man sich einfach nur alleine verlassen fühlt. Aber David ist hier, das ist ein echt schöner Psalm, ist mir heute so beim Durcharbeiten aufgefallen, weil David echt okay ist hier mit der Situation, in der er ist. Lass uns schon weiterlesen. Oder im Schatten der Flügel, ich lese nur noch Psalm 91, zwei Verse vor. Da beschreibt es David nochmal ein bisschen anders. Psalm 91, Vers 1 und 2. Ich lese mal vor. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt, der bleibt unter dem Schatten des Allmächtigen. Ich sage zu dem Herrn, meine Zuflucht und meine Burg, mein Gott, auf den ich traue. Und so weiter. Ein echt toller Psalm. Aber wer dort sitzt? Und ich nehme Zuflucht unter dem Schatten deiner Flügel, bis das Verderben vorübergezogen ist. Es ist weise, nicht zu kämpfen mit den Problemen, die man hat, sondern es ist weise und gottesfürchtig, Gott kämpfen zu lassen. Das heißt nicht, dass ich nichts tue, ne? Aber das bedeutet, ich gebe komplett alles bei Gott ab und ruhe mich einfach aus, ganz naiv, und sage, Herr, kümmere dich. Und wenn Gott dann in der Situation in meiner Ruhe und meiner Freude und meinem Frieden mit ihm spricht und mir einen neuen Schritt gibt, dann tue ich. Ja. Aber wer versucht, seine Gefühle oder seine Gedanken oder seine Probleme allein zu bewältigen, der wird es vielleicht schaffen, aber es ist nicht komplett. Es liegt viel mehr Kraft drin, um Gott zu ruhen und zu erkennen, nach und nach, warum man überhaupt in so einer Situation ist. Weil oft geht es um ganz andere Sachen. Ich rufe zu Gott, dem Allerhöchsten, zu Gott, der meine Sache hinausführt. Ja, er wird vom Himmel Rettung senden. David ist hier und er sagt, ach, was soll's, ich hör auf. Er sitzt in Schutz, er sucht Schutz in so einer Höhle und er sitzt da in der Höhle und fängt an mit seiner Klampfe und er guckt sich in der Höhle um und er sieht, ja, der Feind sieht mich gerade nicht, die Augen des Feindes. Und ich bin irgendwie in Sicherheit, aber er sieht halt nur diese Höhle und den Eingang, jederzeit kann jemand reinkommen, das ist kein wahrer Schutz. Und ich kann mir alles Mögliche nehmen, um drumherum zu bauen über mein eigentliches Problem, damit meine Seele schweigt. Ob das nur mit Theologien ist, mit irgendwelchen Doktrinen, mit irgendwelchen Sachen, die mir vom Gefühl her irgendwie einen Orgasmus geben oder was auch immer. Ne? So irgendwelche christliche Blas und dass ich mich reinsteige und in ein anderes Level komme. Ne? Ob das Drogen sind oder Frauen oder Männer oder sonst irgendwas. Ich kann mir eine Höhle bauen, wo ich denke, da bin ich erstmal sicher und meine Probleme sind von mir weg, aber das Problem ist, das ist kein Schutz. Weil du musst irgendwann aus dieser Höhle raus, sonst verhungerst du. Und David sagt, nee, der wahre Schutz, die wahre Höhle, wo ich mich verstecke, das ist Gott. Bei Gott, der Allerhöchste, Gott, der Schöpfer, meine Sache hinausführt. Lass Gott kämpfen. So. Das war ein Vers, den Dort und ich zur Hochzeit bekommen haben. Gott wird für uns kämpfen, so ungefähr. Ne? So. Und das hat er getan, das tut er immer noch. Und oft sind es die Situationen, wo ich zu dem Punkt komme, wo ich mich selbst aufgebe. Wo ich einfach gebrochen bin, an dem Punkt bin, wo ich sage, ich kann doch gar nicht mehr kämpfen. Wo ich einfach nur noch da liege und nur noch um Hilfe schreie und sage, ja, dann kämpf du. Wo ich wirklich sehe, ja, Gott kämpft. Er hat nur gewartet, dass ich ihn machen lasse endlich. So. David sitzt hier in Hoffnung, obwohl er im Leid ist. Und er sitzt hier im Glauben und in Freude, obwohl da Hoffnung so scheint. So. Und er sagt, Gott selber, der Schöpfer, der Allerhöchste, wird meine Sache machen. Er wird Rettung schicken, und zwar von oben her. Übermenschlich. Er wird vom Himmel Rettung senden, wird den zum Hohn machen, der gegen mich wütet. Gott wird seine Gnade und er wird Wahrheit senden. Kein Feuer und Zorn, Gott hat uns Gnade geschenkt. Und die Wahrheit, das Leben, ein Weg raus aus dieser Höhle, die wir selber bauen. Jesus. Und David sitzt da und der sagt, die Rettung wird kommen und sie wird gut sein, sie wird Wahrheit sein. Und sie wird mir ein Geschenk sein, das ich mir nicht erarbeitet habe. Ein Geschenk, wo ich meine Hände heben kann zu jeder Zeit, ob in Schwachheit oder Stärke und sagen kann, dir gebührt die Ehre und der Lohn und das Lob, weil alles von dir kommt. Ich danke dir, ich preise dich. Weil du hast Rettung geschenkt für mich. Weil ich selber mich nicht retten kann und nichts auf dieser Welt hier, sondern Gott wird Gnade und Wahrheit senden. Ja, und Jesus ist Gnade. Er ist die Gnade, in der ich stehe und in der ich gehe, in der ich kämpfe und auch in der ich manchmal sitze. Er ist die Gnade, Jesus Christus, der mich hier durchbringt und mich durchzieht und durchträgt. Der mich stärkt, der mir Gaben gibt und der mich benutzt. Von Gott gesandt, für dich und für mich. Vers 5, meine Seele ist mitten unter Löwen. Ich liege zwischen Feuerbränden. Ich wohne unter Menschenkindern, deren Zähne Speere und Pfeile und deren Zungen scharfe Schwerter sind. Erhebe dich über die Himmel, o Gott, über die ganze Erde sei deine Herrlichkeit. Sie haben meinen Füßen ein Netz gestellt, meine Seele niedergebeugt. Sie haben eine Grube gegraben vor mir und sie sind selbst hineingefallen. Das ist die Seele von David, die gerade hier schreit im Heiligen Geist. Und er selber ist gerade in einer Situation, wo er versucht, das, was er empfindet und das, was er fühlt, in Worte zu schreiben, in Bilder. Ja. Und guck dir, wie er sich fühlt, einfach, wie in welcher Situation er gerade ist. Er sagt, ich fühle mich gerade so, als ob ich mitten unter Löwen bin. Meine Seele ist mitten unter Löwen. Das macht Angst. Die wollen zerreißen und zerfleischen. Ich liege zwischen Feuerbränden. Eine absolut hilflose Situation, wie bei den Löwen. Wenn Feuer von links, von rechts, von vorne hinkommst, du bist in der Mitte und es kommt auf dich zu, was willst du machen? Pusten? So. Spucken? Pullern? Du kannst gar nichts tun. Ne? Du weißt einfach, okay, gleich ist es vorbei und es wird heißer und heißer, bis du verbrennst. Ne? Hoffnungslos. Ich wohne unter Menschenkindern. Deren Zähne Speere und Pfeile sind. Ne? Diese Pfeile der Lügen, die alles verdrehen. So wie die Männer von David, die es nicht besser wissen, weil es sind Halunken, ne? Gottlose gewesen. So. Und durch David lernen sie Gott erst kennen. Ne? Und da sitzen sie in der Höhle und David sieht seine Chance, König zu werden und endlich rauszukommen aus diesem Drecksloch, ne? Aus dieser Höhle. Endlich diesen Segen zu empfangen, die Verheißung, die er vor langer Zeit von Gott selber bekommen hat. Er hatte mehrmals die Chance und da ist es wieder, eine neue Chance. Und er könnte sich die Chance nehmen und endlich rausgehen aus der Höhle mit Saul, seinem Anzug und seiner Krone. König David, würden alle schreien. Es wäre nur ein kleiner Messestich entfernt. Und da sind die Männer, die zu ihm bei der Seite stehen. Und die nur Pfeile und Speere in seinen Augen ihn beschießen. Nimm's jetzt in deine Hand. Kämpfe jetzt. Wir sind stark genug. Das ist deine Chance. Ja. Aber Gott, erhebe du dich. Ich will mich nicht erheben. Ich will demütig bleiben und dir vertrauen und mich bergen unter deinem Schatten. Erhebe du dich, Gott, in meiner Situation. Erhebe du dich über die Himmel, oh Gott. Über die ganze Erde sei deine Herrlichkeit. Hier ist keine Bitte für ein schnelles Ende, sondern hier ist einfach nur ein Lobpreis und tiefer Frieden und tiefe Freude in Gott. Vers 8. Mein Herz ist getrost. Oh Gott. Ja, mein Herz ist getrost. Ich will singen und ich will spielen. Also wach auf, meine Seele. Harfe und Laute, wacht auf. Denn ich will die Morgenröte wecken. Ich bin ein ziemlich melancholischer Typ, das war ich schon immer, weil ich ziemlich viel nachdenke und ziemlich sensibel bin und mir schnell Sachen zu Herzen nehme. Ne? Und mit manchen Situationen habe ich lange zu kämpfen, so bis ich es überwunden habe. Wenn ich mir irgendeine komische Fernsehserie angucke oder so, wo irgendwas passiert, da fange ich an zu heulen. Das ist nicht schwer. So, ich brauche nur diese Talentshows mir angucken und fange an zu quäken. Ne? Und ich habe mich mein Leben lang reingesteigert in diese melancholische Phase. Ne? Dieses ständige Traurigsein ist es im Endeffekt. Ne? So ein ständiges Downsein. Aber das ist nicht gesund und das ist auch nicht vom Heiligen Geist. Ich denke, es ist nicht falsch, melancholisch zu sein, ruhig, diese Gabe der Freude, die muss vorhanden sein in einem gesunden Leib, in einem gesunden Leben mit Christus. Das hat mich schon immer fasziniert, diese Frucht der Liebe, Frucht des Geistes. Des Heiligen Geistes, Epheser ist das, ne? Carsten? Clemens? Galater 5, okay, danke. Ist Liebe, die Frucht des Heiligen Geistes ist die Liebe. Die Liebe freut sich. Freude und Frieden sind die Früchte, die jeder neugeborene Mensch hat. Und Freude ist eine wichtige Frucht. Und deswegen Gott, jemand, der im Heiligen Geist ist und in Gott ist, der kann nicht sein Leben lang depressiv sein. Es gibt Leute, die in Depressionen immer wieder kommen, aber wenn sie auf Gott gucken und in Gott leben, kommen die da immer wieder raus. Ich kenne Christen, die auch sehr benutzt wurden von Gott, die ständig in Depressionen waren, das war ihr Leben. Immer wieder reingefallen, aber wenn sie in Gott waren und ihren Dienst hatten, dann waren sie voller Freude für den Herrn. Ja. Und achte auf dein Leben, ob da Freude ist. Weil wenn da keine Freude ist in deinem Leben, dann machst du was falsch. Und zwar, du birgst dich nicht im Schatten der Flügel vom Allerhöchsten. Und ich liebe das so, dass da steht Freude und Frieden. Ein Frieden, der den Verstand übersteigt. Es ist ein innerer Frieden. Ist auch das Resultat von Anfechtungen, laut Jakobus, ist Freude. Und du musst gucken, weil Freude und Glaube ohne Freude ist ein nichtiger Glaube. Da fehlt ein großes Stück vom Wichtigen. Ja, weil wenn Gott mir keinen Spaß macht, wenn mein Glaube und mein Weg mir keine Freude bringt und mich zum Jauchzen manchmal bringt oder zum Frohlocken, sondern für mich einfach nur eine Last ist, dann ist das ein sehr trauriger Glaube. Wenn Christus mir nur Leid bringt und mich nur runterdrückt, so ein, was ist das für eine frohe Botschaft? Das ist die Hölle und nicht Christus. Wir Menschen sollen uns freuen. Es ist eine Gabe, die Gott uns schenkt, eine Geistesgabe. Und Paulus hat gesagt, streck dich aus nach den Gaben. Gerade nach denen, die vielleicht nicht vorhanden sind. So. David steckt hier wirklich im Code, sag ich mal. Ja. So, trotzdem weiß er, woher seine Freude kommt. Und so geht's auch den Verfolgten. Lies dir Berichte durch von Leuten, die verfolgt werden, die ihre zugesehen haben, wie ihre Familien getötet wurden. Wegen Jesus. Ja. Aber trotzdem, was für eine tiefe Freude sie haben, für den Herrn und die Botschaft weiterzugeben. So. Weil das Leid im Endeffekt, das vergeht, so wie eine Schwangerschaft vergeht. Die schmerzende Geburt. Was aber da bleibt, ist eine Frucht, ein Geschenk. So. Und David sitzt hier und er sagt, Herr, ich bin getrost, ich bin ruhig in dir. Ich schülle. Bei dir habe ich meinen Trost gefunden, Gott. Egal, wie ich mich fühle und wie es um mich aussieht. Und weil ich so ruhig bin, möchte ich singen und ich möchte spielen auf meinem Instrument her, dir zur Ehre. Also wach auf, meine Seele. Harfe und Laute, wach doch auf. Denn ich will die Morgenröte wecken. David sagt hier nicht, ich warte bis zur Morgenröte, bis ich im Licht stehe, bis meine Probleme gelöst sind und dann will ich Gott loben und preisen. Erst wenn ich mich wirklich frei fühle und meine Gebete erhört sind. Nee, er sagt, nee, ich fange jetzt an. Also Seele, wache auf, die du noch schläfst und dich nicht freuen willst. So, wache auf, Seele. Und wache auf, Instrumente, Sohn. Wir machen jetzt Party, wir machen jetzt Lobpreis. So, wir machen jetzt Musik. Und jetzt wird Gott gepriesen, und zwar in der Dunkelheit, damit es endlich wieder Licht wird und wir klar sehen. Lobpreis, Musik hat Gott erschaffen und ist ein Geschenk an sich selbst. Weil die Musik dient nicht uns, sondern die Musik dient Gott. Wir werden im Himmel stehen, laut Offenbarung, und singen vor Gottes Thron. Ich muss mir heute mal die erste Lobpreisband angucken in der Bibel. Steht in Chroniken. Ja, wir können ja mal mitlesen. In der ersten Chronik 15. David holt gerade die Stiftshütte, David holt gerade die Bundeslade zurück. Ne? Und 1. Chronik 15, Vers 16. Und David befahl den Obersten der Leviten, dass sie ihre Brüder zu Sängern bestimmen sollten mit Musikinstrumenten. Harfen, Lauten, Zimbeln, damit sie sich hören ließen und die Stimme mit Freude erhöben. Mit Freuden. Da bestimmten die Leviten Haman, den Sohn Joels, und von seinen Brüdern Asaph, den Sohn Berechas, und von denen Söhnen Meraris, ihren Brüdern Ethan, den Sohn Kusajas, und mit ihnen ihre Brüder von der zweiten Ordnung, nämlich Sachaja, Ben Yasil, Simiramot, Yahil, Uni, Aliab, Banaja, Maaseja, Maticha, Alifele, Mikneja, Obed-Edom, Jehiel, die Torhüter. Fußball! Und zwar als erstes, also es sind eine Menge Leute, die da aufgestellt sind, nur um Musik zu machen. Die wollen ja eigentlich nur eine Bundeslade von A nach B bringen. So. Und jetzt fängt es an, das erste Lobpreisteam beginnt. Und zwar mit Ordnung. Und zwar die Sänger, also die Dirigenten. Hermann, Ah ne, Hemann, sorry. Hemann, Asaph und Ethan mit ehernen Zimpeln. Ne? Also der Takt haben die vorgegeben. Um laut zu spielen. Sachaja aber, Asil, Semirot, Jehiel, Uni, Eliab, Maasea und Benaja mit Harfen auf der oberen Oktave. Also das war der Sopran. Und weiter geht's. Maticha aber, Elif, Lehu, mit Kneja, Obed Edom, Jehiel und Asasia mit Lauten auf der unteren Oktave. Das war der Bass. Als Vorsänger. Kenanja aber der oberste der Leviten beim Gesang. Das waren jetzt die Gesangsleiter. Der unterwies im Gesang, denn er verstand es. Also, der wusste, was er tut. War nicht irgendjemand, der nur singt, sondern der sein Bestes tut. Der unterwies im Gesang, denn er verstand es. Und Berechja und Elkana waren Torhüter bei der Lade. Aber Sebanja, Josaphat, Nathaniel, Amasai, Zachaja, Benaja, Elisia, die Priester, die bliesen mit Trompeten vor der Lade Gottes, während Obed Edom und Jechia Torhüter bei der Lade waren. Ne? Die Trompeter. Ging richtig was ab. So gingen David und die Ältesten Israel und die Obersten der Tausendschaften hin, um die Bundeslade des Herrn mit Freuden aus dem Haus Obed Edoms heraufzuholen. Und es geschah, als Gott den Leviten beistand. Also Gott ist bei der Sache mit dabei und sagt, ja, Party, macht. Welche die Bundeslade des Herrn trugen, da opferte man 7 Jungstiere und 7 Widder und David war mit einem Obergewand aus weißen Leinen bekleidet, schick. Ebenso alle Leviten, welche die Lade trugen und die Sänger und Kenanja, der Oberste über den Gesang der Sänger. Und David trug ein leinenes Ephod. So brachte ganz Israel die Bundeslade des Herrn hinauf mit Jauchzen, mit dem Schall von Schafferhörnern, mit Trompeten, mit Zimbeln. So spielten sie laut mit Harfen und Lauten. Und es geschah, als die Bundeslade des Herrn in die Stadt Davids kam, da schaute Michal, die Tochter Sauls, zum Fenster hinaus, und als sie den König David hüpfen und tanzen sah, da verachtete sie ihn in ihrem Herzen. Traurig. Gott hat das gegeben. Ein Großteil der Leviten waren Sänger. Das muss man sich mal... Ich habe es heute versucht, nochmal zu finden. Ich habe es nicht mehr gefunden. Aber es gibt ja diese Ordnung von den Leviten und so, was jeder zu tun hat, welcher Stamm und bla und bla und wie groß und bla und bla. Hey, der Lobpreis hat eingenommen. Gott hat das erschaffen. Gott liebt es. Es ist so wichtig. Deswegen, Lobpreis ist ein Teil, wenn der aus dem Gottesdienst entfernt wird, dann sind wir ungehorsam. Und würden Gott nicht mehr gefallen. Es wäre ein unvollkommener Gottesdienst. Weil es Gesetz ist. Aber warum brauchen wir jetzt Musik? Warum brauchen wir Lobpreis? Weil die Seele fühlt. Und weil Musik gegeben ist, damit die Seele sich ausdrücken kann. Du kannst natürlich auch ein Bild malen, aber davon hat Gott nichts gesagt. Ja. Und Gott liebt's, wenn wir singen. Und er sagt in so vielen Stellen, sing mir bitte ein neues Lied. Ich habe heute nochmal einen Epheser gelesen, nur um das noch zu untermauern im Neuen Testament. Und da ist mir aufgefallen, müsste jetzt nicht aufschlagen, ich lese es vor, das geht schnell. Ich muss nur gucken, dass ich mich hier nicht verheddere. Meine Bibel fällt auseinander. Halleluja. Ich habe einen Kolosser gelesen, in Kolosser 3, Vers 16. Haben wir schon mal gelesen zusammen. Lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen, in aller Weisheit. Lehrt und ermahnt einander. Ne, das ist der Befehl hier für einen Gottesdienst unter Christen, für Gemeinschaft, ne, für Koinonia, für uns, der Leib Christi. Wir sollen weise sein. Wir sollen das Wort reichlich in uns wachsen lassen, die Bibel lesen, verstehen, lernen und weitergeben. Wir sollen uns lehren. Wir sollen uns aber auch ermahnen. Korrigieren. Uns lieben. Lehrt und ermahnt einander. Singt mit Psalmen und mit Lobgesängen und mit geistlichen Liedern dem Herrn. Und zwar lieblich. In eurem Herzen. Und alles, was ihr immer tut, in Wort oder Werk, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott, dem Vater, durch ihn. Das ist interessant, weil dann habe ich im Epheser durchgeblättert und da fiel mir das Gleiche auf, und zwar in Epheser 5. Und ich lese mal 18, weil es so schön ist. Berauscht euch nicht mit Wein, was Ausschweifung ist, sondern werdet voller Heiligen Geist. Redet zueinander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern. Singt und spielt dem Herrn. Singt und spielt. In eurem Herzen. Sagt allezeit Gott dem Vater Dank für alles in dem Namen unseres Herrn Jesus Christus. Ordnet euch einander unter in der Furcht Gottes, in der Ehrfurcht. Und auch David sitzt hier und er sagt, Herr, ich will dich preisen unter den Völkern, ich will dich Lob singen unter den Nationen. Also wach auf, meine Seele, wach auf, Harfe und Laute, wach auf, ich will die Morgenröte wecken. Lass nicht zu, dass dein Leben ohne Lobpreis ist. Weil der Lobpreis, der aus dem Herzen kommt und der lieblich ist in deinem Herzen, so ein, dieses Gebet, das du zu Gott bringst, und zwar so schön, wie du es nur einpacken kannst. Hier geht es um Schönheit. So ein, das ist ein Geschenk für Gott. Und wir Menschen können nicht viele Geschenke machen. Aber das Geschenk können wir tun. So lieblich mit dem ganzen Herzen das Schönste, was wir vollbringen können, Gott zu schenken. Und das geht gut durch Musik und durch Singen. Da geht es nicht darum, ob jemand gut singen kann oder schlecht, ob jemand gut Instrument spielt oder nicht, ob jemand die Theorie kennt oder nicht von einer Gitarre oder sonst was. Da geht es nicht darum, ob einem der Stil gefällt oder nicht, ob es modern ist oder veraltet. Es geht darum, kann ich in meinem Herzen lieblich singen und Gott damit preisen, die Ehre geben. Und noch eine andere Frage, worüber man echt nachdenken muss. Wie kann Satan wollen, dass ich Gott lobe und preise? Das ist das Dämlichste, was ich je gehört habe. Ehrlich. Weil Satan möchte, dass ich ihn nicht lobe und preise. Und Satan möchte nicht, dass ich mein Gott ehre mit allem, was ich bin, auch mit meiner Seele. Ihm reicht's, wenn ich ihn ehre mit meinem Kopf und mit meinen Taten. Wenn ich mein Herz und meine Seele vergesse dabei, dann hat er sein Ziel erreicht. Weil meine Seele ist nicht mehr bei Gott. Meine Seele findet nicht Ruhe unter seinem Schirm, sondern meine Seele ist hin und her getragen wie Holz in irgendeinem Sturm. Eine Welle. Da ist keine Ruhe und da ist keine Hoffnung, da ist keine Freude und kein Sinn. Warum sollte ich Jesus nachjagen, wenn es mir noch mehr Leid bringt als ohne ihn? So für meine Seele. Ich rede jetzt nicht physisch oder von Umständen, ob reich oder arm, Hunger oder Durst, sondern ich rede von meiner Seele. Die Seele sehnt sich geistlich nach Heilung und nach Gemeinschaft, dafür ist sie gemacht. Und das hat uns Jesus gebracht. Vor dem Kreuz schon, du siehst es bei David, und auch nach dem Kreuz. So. Weißt du, und wir haben das Wort, das Evangelium, also für unser Verständnis ist gesorgt. Ich habe heute das gelesen, Paulus macht so einen Schlussstrich und sagt, ja, ich werde gehen, ich bin auf dem Weg nach Jerusalem und jede Gemeinde, bei der ich vorbeiziehe, sagt mir der Geist, dass ich sterben werde. Dass es jetzt zu Ende geht mit mir und mein Dienst bald erfüllt ist. Ja, und aber seid nicht traurig, sagte er, weil ich bin meinen Lauf gelaufen, ich habe meinen guten Kampf gekämpft, ich habe, und mein Kampf war das Evangelium der Gnade zu verkündigen. Weißt du, ein Mann, dessen Seele wirklich ruhig ist und Freude hat. Der wirklich sagt so ein, ich bin mit meinem Gott und mein Gott ist mit mir. Ich komme nach Hause. Ich darf jetzt bald vor meinem Schöpfer stehen. Und da freue ich mich drauf. Oder wie Petrus, der im Knast sitzt und Lobpreislieder singt. War er das? Wo die Leute zum Glauben kommen? Ja, ne? Oder Jesus, der an seinen Tod denkt und weiß, das sind jetzt meine letzten Schritte, die ich gebe im Passamahl. Und sie essen das Passa und sie singen das Lied, das gesungen wurde. Ne? Und dann geht's los. Gott hat befohlen, dass wir singen. Weil es ihm Ehre bringt. Herr, ich will dich preisen unter den Völkern und ich will dich auch Lob singen unter den Nationen. Und auch das ist ein Riesenschlüssel. Ich glaube, bin niemand, der glaubt, weil ich schon oft gehört habe, Lobpreis hat so eine Macht. Ich bin niemand, der auf Lobpreis baut beim Evangelisieren oder so. Ne? Ich kenne da welche, die schwören sehr auf den Lobpreismusik, Worship, so ein, und lassen nur durch die Musik predigen, so ungefähr. Ne? Ich glaube, das hat einen großen Einfluss, weil wir Menschen sind so, wir brauchen Musik. Du kannst gucken, wo du willst, in jedem kleinsten Stamm, irgendwo, nirgendwo, so ein, überall gab es Musik. Ne? Es liegt in uns, es ist befohlen, dass der Mensch singt. Freude hat der Musik. Sogar die Natur ist darunter. In Hiob steht, die Vögel singen Lobpreis zur Ehre Gottes, morgens und abends beim Schlafen, beim Sonnenaufgang und beim Sonnenuntergang. Ne? Singen sie Gott. Weißt du, die Natur kann sich da auch nicht rausruhen. Aber ich glaube schon, dass die Menschen eher Musik verstehen als vielleicht ein Wort. Ja. Von daher lasst uns draußen singen. Echt, und wenn wir Lobpreis machen, ich kenne so viele Lieder, die ich nicht mag. Entweder ist mir der Text zu schwuchtelig, Entschuldigung, ich bin in der Predigt. Entweder ist mir der Text zu prinzessinhaft und zu weich, oder die Melodie ist mir zuwider. Und überhaupt nicht mein Geschmack. Manche Melodien verstehe ich noch nicht mal, so wie Metal oder irgendwas. Und andere Sachen kann ich einfach nicht, so wie Pop oder so. Aber trotzdem, wenn du in einem Raum sitzt und Gott preisen willst und ihm die Ehre geben willst, dann sitzt du da und du singst. Und gibst Gott die Ehre. Weil es geht hier nicht darum, dass wir cool sind und dass die Welt sagt, ja, ey, guck dir mal die Leute an, die haben eine krasse Musik. Weil damit erreichst du niemanden. Es geht darum, dass wir Gott preisen und ihm die Ehre geben, ihm Danke sagen. Und ich bin dankbar dafür, dass ich beten, also auch singen darf, weil wenn ich singe, bete ich. Auch mit meinen Sorgen und meinen Nöten. Dass ich auch flehen darf. Und nicht nur die ganze Zeit Halleluja. Auf der anderen Seite wünsche ich mir auch gerne mehr Halleluja. Weil ich auch jubeln darf und jauchzen darf und ich mich nicht selbst immer tiefer sinken muss durch Musik noch in Melancholie. Wir dürfen uns freuen und wir dürfen preisen. Wir dürfen dankbar sein. Wir dürfen trauern. Und nur komplett wird's gut. Ja. David ist hier und diese Freude möchte ich auch gerne haben. Nicht immer. Aber das ist für ihn so ein toller Moment. Die Bundeslade kommt endlich zurück in den Tempel. Und dann geht's wirklich los. Gott kommt nach Hause, so ungefähr. Ne? Und er darf dabei sein und das anführen. Und er tanzt da und er singt und er freut sich und er jauchzt. Und das ganze Volk lacht und freut sich mit, weil Gott kommt. Und da ist bei mir gerade so ein Verlangen vor Gott, Herr, ich möchte auch in der Freude wachsen. Ich will mich freuen an dir und an deinem Wort. Ich will mich freuen an dem, was du uns schenkst. Ich will mich auch freuen im Lobpreis. Ich will jubeln. Ich darf mich freuen. Ich meine, ich bin Deutscher, ne? Ich lache so. Aber ich darf mich freuen. Ich muss nicht so verrückt sein wie die Amis oder sonst wer. So, ne? Und ich muss auch nicht rumspringen wie ein Kind. Aber ich will mich freuen an meinem Herrn. Weil das hat er echt verdient. Ansonsten nehme ich ihm komplett die Ehre in dem Bereich. Ne? Und ich darf mich auch freuen. Und ich kann mich freuen, egal wie es mir geht und was meine Seele gerade jammert. Ich darf mich freuen. Warum? Weil ich einen Schutzort finde, wo ich mich sicher fühle und wo das Ganze drumherum einfach nicht mehr wichtig ist. Gott. Ich will dir Lob singen unter den Nationen, denn groß bis zum Himmel ist deine Gnade. Und deine Treue, die ist bis zu den Wolken. Man kann Gott aus verschiedenen Sichten kennenlernen. Man kann Gott aus verschiedenen Sichten predigen. Ich habe schon viele Jesusse gehört und auch viele Väter im Himmel kennengelernt von Menschen. Ich bin froh, dass ich einen Vater und Gott kennengelernt habe, der Gnade und der Treue. Das ist mir der allerliebste Gott. Das ist der Gott, den David hatte, der Gott, den Jesus gepredigt hat, der Gott, der Paulus berufen hat, dass der, an den sich Johannes verliebt hat. Ein Gott der Gnade und der Liebe, des Lichts und der Wahrheit und der Freude. Ein Gott, der alles getan hat, damit wir es schaffen, zu ihm zurückzukommen. Groß bis zum Himmel. David versucht hier zu beschreiben, das Größte, was er kennt, das Größte, was er sehen kann. So groß hat er Gottes Gnade kennengelernt in seinem Leben. So. Deine Treue bis zu den Wolken. Erhebe dich über die Himmel, o oh Gott, über der ganzen Erde sei deine Herrlichkeit. Taucht zweites Mal auf jetzt. Ja. Gott, erheb du dich und zeig dich. Gott, erheb dich und kämpf. Gott, erheb dich und siege. Und ich will dich loben und dich preisen. Schon in der Dunkelheit. Weil ich weiß, dass das Licht kommt und du bist treu. Und deine Gnade ist so groß wie die Sterne. Zum Schluss, wahrer Lobpreis ist nicht gute Musik zu machen oder moderne Musik zu machen. Wahrer Lobpreis ist aber auch nicht, die Musik, die Oma und Opa für heilig finden oder Mama und Papa. Weil die Musik gab es bei David und bei den Jüngern auch nicht. Jesus hat ein ganz anderes Lied gesungen. Ja. So wahre Lobpreis ist, wenn wir mit freiem Herzen, mit unserem Herzen vor Gott kommen und lieblich singen, so es uns gefällt und wir das Schönste bringen, das wir nun mal haben. So wie Kinder, die lernen zu malen und dir irgendeinen Kritzel schenken und sagen, guck mal, Papa, ist für dich. Und du guckst an und sagst, oh, das ist eine schöne Giraffe. Nein, das ist eine Schildkröte, Papa. Dankeschön. Ne? So, das Schönste, was sie geben konnten. In meinen Augen sieht's aus wie, kommt dann in die Tonne, sobald das Kind weg ist. Ne? So, in ihren Augen ist es die schönste Schildkröte, die je ein Mensch gemalt hat. Und das ist das Herz, das Gott sich auch wünscht. Das ist nicht kindisch. Das ist auch nicht kindlich im Glauben, unreif oder sonst irgendwas. Das ist unsere Seele und Gott will das. So, er will das Beste, das wir ihm geben können, aber aus einem freudigen Herzen. Also frag dich, ob du Freude in deinem Leben hast, ob Christus dir wirklich auch Freude bringt. Ich bin froh, dass meine Familie mir Freude bringt. Meine Ehe und mit Kindern ohne, nur mit Last und Druck, das wäre eine echt schlechte Ehe. Ich kenne Menschen, die so eine Kindheit hatten. Und ich kenne Leute, die so eine Ehe hatten. Das ist was, was zerbricht und was einen Schmerz hinterlässt. Ja. So. Jesus hat uns zur Freiheit berufen und das ist in meinen Augen jemand, der Jesus wirklich lieben kann und leben kann, sich freut auch am Leben, so ein, der wirklich ehrfürchtig ist und gottesfürchtig und sagt, du bist Gott und du bestimmst, bei dir berge ich mich bei allem. Jemand, der anerkennt und versucht, gerade zu laufen und Gott zu gehorsam zu sein und in seinem Wort zu bleiben und alles, was außerhalb des Wortes gesagt wird, abwägt und was nicht drin steht, wegschmeißt, was nicht drin steht. So ein, jemand, der wirklich gehorsam ist und seinen Weg auf Gott ausbaut, auf der Wahrheit, der ist ein weiser Mensch. Und hat eine Menge Erkenntnis erreicht. So, lass uns beten. Herr, ich würde dich loben, dich preisen, im Gebet, in der Musik, im Wort, in der Lehre, auch in der Ermahnung. Ich möchte ein Licht sein und ein wahrer Nachfolger. Und ich danke dir wirklich, dass du mir auch so viel Freude schenkst, mir so viel Freude bist, dass meine Seele wirklich frohlocken kann und darf, was es nie konnte ohne dich. Ja, dass du zur Freiheit berufen hast und das eine wunderbare Freiheit ist, die mich nicht knechtet, sondern die mich dazu bringt, dass ich mich selbst knechten will. Ja, ich habe mich auch an deine Tür gelehnt und habe gesagt, mach mir ein Loch durchs Ohr, ich möchte für immer dein Diener sein, weil du ein guter Herr bist. Und ich bin gerne dein Sklave. Also bitte bring uns in die Tiefen, sodass wir alles annehmen von deinem Wort und Erkenntnis bekommen. Und du sagst es, wer was nicht weiß, dem wirst du schon zeigen, wenn es an Weisheit mangelt. Und bei den Sachen, wo wir falsch liegen, eine falsche Erkenntnis haben von deinem Wort, oder was Verdrehtes oder nur was Halbes, auch da bin ich mir sicher, weil wir uns bei dir bergen, dass du es uns dann erklärst, wenn es dran ist. Ja, wir können nur hoffen, dass du uns lehrst. Ich kenne so viele Lehren, so viele Jesusse, die gepredigt werden. Wie sollte ich als Mensch abschätzen, was richtig oder falsch ist? Ja, so viele Doktrinen, so viele Meinungen, wie dein Wort ausgelegt wird oder du verstanden wirst, was richtig und falsch ist, gut und schlecht. So, und wie sollte ich als Mensch sagen können, der hat recht und der ist falsch? Ja, für mich ist das viel zu hoch, was die Christen alles bauen. Ich verstehe es nicht. Das Einzige, was ich kann, ist dir zu vertrauen, dass du mich lehrst und dass du mich leitest, dass du mir die Dinge erklärst, weil wer soll das sonst tun? Und du siehst unsere Herzen hier, alle, die wir hier sitzen, wir wollen die Wahrheit und wir wollen die Wahrheit auch leben. Keinen Kompromiss tun, wir wollen dir nachfolgen, deinen Willen tun, wir wollen uns heiligen und heiliger werden, gerade laufen, mehr Ehrfurcht bekommen vor dir, so dass wir weniger und weniger uns leben. Ja, dir vertrauen in deine Treue und Gnade. Und also bitte lehre du uns, das hast du versprochen. Ich weiß, du tust es und dafür danke ich dir. Tröste du uns, denn du hast es versprochen und du wirst es tun und dafür danke ich dir. Und leite uns Schritt für Schritt. Das hast du versprochen und du wirst es tun und du tust es und dafür danke ich dir. Und so bitte schaff Einheit und Ruhe und Frieden. Ja, und hilf uns, diese Pfeile zu erkennen, die vom Bösen kommen. Ja, hilf uns, den Weg zu finden, wenn wir es nicht aus eigener Kraft können, unter deine Flügel zu kommen. Ja, ich danke, dass du mit offenen Flügeln dastehst und sagst, komm. Komm zur Ruhe. Ja. Du bist mir Freude geworden. Ja. Und ich will es nicht missen, dich zu preisen. Und ich danke dir auch, dass auch eine Ewigkeit Musik noch da ist, die ich so liebe. Und dass du dich auch da noch freust, wenn wir singen und frohlocken und jauchzen und tanzen, weil wir berührt sind von deiner Ehre. Berührt sind von deiner Herrlichkeit und deiner Größe und Macht. Also führe uns in die Anbetung, denn die ist so ein wichtiger Teil für deinen Gottesdienst, den du selbst geplant hast. Lehre uns bitte auch richtige, wahrhaftige Anbeter Gottes zu werden, sodass wir nichts von deinem Gottesdienst auslassen und rausschmeißen, sondern ja, gute Priester sind, die dem Volk alles geben, was du sagst. Dass die Nationen uns hören und deine Herrlichkeit verstehen. Ich danke dir, Amen.